先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Auf Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute Abend mit Aleida Asman, die gerade aus China kommt. Aber ehrlich gesagt haben wir diese chinesische Ansage auch schon seit 9 Jahren. Wir begrüßen Sie herzlich und danken, dass Sie den weiten und umständlichen Weg jetzt hierher geschafft haben. Für die, die neu im Tomasius Club sind, wir haben eine Webseite. Dort kann man die Podcasts von ungefähr 70 vergangenen Treffen nachhören. Und kann sich auch informieren über das, was demnächst kommt. Wir haben das Programm jetzt schon entwickelt bis fast Ende nächsten Jahres. Wir nehmen auch gerne Vorschläge entgegen und auch aktive. Also der Tomasius Club ist eine ganz lockere Vereinigung von einigen Menschen, die einfach mitmachen. Und das kann sich auch immer wieder ändern. Das habe ich schon mehr gesagt als sonst bei der Begrüßung. Du bist dran.
Dann übernehme ich jetzt gut.
Ich muss sagen, dass Bettina Kremberg, heute leider verreist ist, obwohl auf ihren Vorschlag auch noch unser Gast heute hergekommen ist. Aber sie lässt sich entschuldigen und André Lahmann übernimmt den Part.
Vielen Dank für die Vorstellung. Gut, Frau Asman, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte nur kurz mal Ihre Vita nochmal überfliegen für diejenigen, die hier, was vermutlich unwahrscheinlich ist, aber dann nicht ganz so bewandert sind. Sie haben das Studium der Anglistik und Ägyptologie in Heidelberg und Tübingen absolviert, 77 promoviert und 92 habilitiert. Von 1993 bis 2014 haben Sie den Lehrstuhl für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz bekleidet und haben zahlreiche Fellowships, unter anderem das Wirtschaftskolleg zu Berlin, die Abby Warburg House in Hamburg, sowie Gastprofessuren an den Universitäten Rice, Princeton, Yale, Chicago und Wien bekleidet. Und sind Mitglied mehrerer Akademien. Und trotz dessen, dass auf Ihrer Webseite an der Uni Konstanz steht, im Ruhestand, sind Sie zusammen mit Ihrem Mann Jan Asman in diesem Jahr Inhaber der Johannes Gutenberg Stiftungsprofessur mit dem Titel Erinnern und Vergessen zur Konstruktion von Vergangenheitshorizonten. Ihre Forschungsschwerpunkte sind individuelles und kulturelles Gedächtnis sowie Gewalt, Trauma und die Verarbeitung in der Geschichte, Struktur und Funktion des Archivs. Ihre umfangreiche Publikationsliste kann man vielleicht daraus nennen, Der lange Schatten der Vergangenheit, Die Geschichte im Gedächtnis 2007, Das neue Unbehagen in der Erinnerungskultur 2013 und ist die Zeit aus den Fugen, Aufstieg und Niedergang des Zeitregimes der Moderne auch 2013 erschienen. Heute werden wir aber Ihre aktuelle Publikation im Dickicht der Zeichen besprechen, das im Surkamp Verlag 2015 erschienen ist. Genau. So, und um diese Einführung noch etwas abzurunden, erlauben Sie mir bitte kurz, das Buch im Dickicht des Zeichens kurz abzuschreiten. Und zwar begonnen mit einem kurzen Exkurs in die Zeichentheorie, entwickelt sich darin ein kulturhistorischer Abriss des Verhältnisses zwischen Zeichen und Leser. Angefangen bei den Hieroglyphen verfolgen wir die fortschreitende Dominanz arbitrarer Schriften, vornehmlich in den monotheistisch geprägten Kulturen, und wie deren Abstraktheit der unmittelbaren Zeichenschrift der Ägypter immer wieder Konjunktur verschaffen. Sei es nun aufgrund von Mystifizierung und exotischem Interesse, wie es halt zur Zeit der Renaissance war, oder aber eben trotzdem nach der finalen Dechiffrierung im 19. Jahrhundert aufgrund einer Sehnsucht, würde ich es mal nennen, nach dem Ursprung von Sprache. Anschließend rückt der Leser in den Mittelpunkt, der vom wilden Leser, dazu kommen wir vielleicht noch später dazu, letztendlich durch die Entwicklung der Institution Literaturwissenschaft an die Hand genommen wird und Hilfe im Ordnen des Dickichts der Zeichen erhält, was aber letztendlich nie gelingen wird. Im Vorwort schreiben Sie, dass das vorliegende Buch auf verstreut liegende Aufsätze zurückgeht und durch den mahnenden Impuls von Freunden und der Unterstützung des Surkamp Verlags in die heutige Form gefunden hat. Lässt sich daraus schließen, dass dieses Buch tatsächlich mehr ist als einfach nur das Ergebnis einer Komposition von Aufsätzen, nämlich dass es eher einen Gedankengang abbildet, der schon zu Beginn ihrer akademischen Laufbahn begonnen hat.
Das ist jetzt die erste Frage an mich, ja.
Würde ich sagen.
Gut, vielen Dank. Erstmal für die nette Einladung in dieses schöne Café und besonderen Dank für den chinesischen Gong, durch den ich mich hier schon heimisch fühle, denn diese Töne habe ich und auch diese Sprachtöne habe ich jetzt die ganze Zeit gehört. Und in Xi'an waren wir an einem solchen Trommelturm, also der besteht wirklich aus ganz vielen solchen Gongs und insofern ist das jetzt fast ein Heimatklang für mich gewesen, ein vorübergehender natürlich nur. Aber danke auch für die, den kurzen Durchgang durch dieses Buch. Das ist ja auch nicht so einfach, da den Weg durch das Dickicht dieser Aufsätze vielleicht hindurch zu finden. Und Ihre Frage war jetzt die, ob das eher ein kohärentes Buch ist oder eher so ein bisschen Streuobst, das ich nochmal aufgelesen habe. Es ist so, dass ich eigentlich mein ganzes Leben über für die Schublade geschrieben habe, beziehungsweise für die Sammelbände anderer Kollegen. Ja, also ich bin immer hilfreich, unterstützend bei der Produktion der Bände anderer gewesen, habe mich aber wenig um meine eigenen Bücher gekümmert. Und die kamen irgendwie immer zu kurz und das sollte sich dann irgendwann mal ändern. Und dann habe ich mir dann mal einen Plan gemacht, was könnte ich denn mal zusammenfassen, sodass es auch als Zusammenhang wieder in Erscheinung tritt. Und damit habe ich jetzt mal angefangen. Und es gibt ein zweites Buch, was unterwegs ist, was ganz anders läuft. Das haben meine Mitarbeiter gemacht. Die haben nur als kleines Nebenbei, die haben lauter anglistische, amerikanistische Aufsätze von mir zusammengefasst, weil sie das Gefühl hatten, sie müssten doch nochmal legitimieren, dass ich auch eine Anglistin bin. Ja, also das steht noch aus, der Beweis, dass ich auch eine Anglistin bin. Das Buch wird nächstes Jahr erscheinen. This Blessed Plot wird das heißen, mit anglistischen Aufsätzen. Das sind aber Aufsätze, die ich zwar alle nochmal durchgeschaut habe und alle auch nochmal Satz für Satz durchgegangen bin, aber nicht im Wesentlichen umgeschrieben habe. In diesem Fall war das ganz anders. Hier bin ich wirklich auf eine Tiefenschicht meines eigenen Werdegangs zurückgekommen. Und das habe ich ja auch in der Einleitung ein bisschen angedeutet. Das hat sehr viel auch mit den allerersten Faszinationen meines Studiums zu tun. Auf der einen Seite sind das sehr persönliche Erfahrungen, auf der anderen Seite ist man auch Teil seines Zeitgeistes. Und zu dem Zeitgeist damals gehörte die Semiotik. Also das war das, was man lernen musste, wo man durch musste. Das war der Strukturalismus und das war auch das, was die Fächer miteinander verband. Das war also deswegen so aufregend, weil es eine Möglichkeit war, eine über die Fächer hinausgehende Perspektive auf Fragen zu bekommen und aus diesem sozusagen Gehege und auch Gefängnis der eigenen Fachkulturen herauszukommen. Und dieser Strukturalismus hat uns dann eben in dem Fall sehr stark auch zu den Linguisten gebracht und Ethnologen und jedenfalls auch anderen Fächern, mit denen wir dann einen Arbeitskreis begonnen haben. Aber diese erste Schicht ist doch so nachhaltig und prägend, dass ich, als ich das dann wieder vor mir sah, die Lust hatte, diese Texte auch nochmal umzuschreiben und auch durch gegenwärtige Texte auch zu ergänzen. Also es ist nicht nur das, was auf dem Boden der Schublade sich angesammelt hat, es ist alles nochmal umgeschrieben und zweitens ist es ergänzt durch gegenwärtige Texte, aktuelle Texte, um zu zeigen auch, dass es etwas ist, was sich durchzieht. Wobei ich noch hinzufügen möchte, dass es für mich auch eine Entdeckung war, zum Zeichen zurückzukehren, weil das ist wirklich im Moment tief verschollen und verborgen. Wir haben im Moment, würde ich mal sagen, Kulturwissenschaften ist gleich Medienwissenschaften. Vorher hatten wir einen Begriff, der ebenso universal war, der hieß Text von der Literaturwissenschaft aus. Alles war Text. Es gab auch nichts außerhalb der Texte, wie wir von Derrida lernten. Also das war die Einheit, mit der wir operierten. Und die Kategorie des Zeichens ist eigentlich völlig verloren gegangen. Und die wieder zu entdecken, das war auch für mich ein gewisses Abenteuer, was mit diesem Schreiben verbunden war.
Ist das so vielversprechend, das Zeichen wieder zu entdecken? Und wenn ja, warum? Ich meine, hat es nicht diese schreckliche Dichotomie an sich, dass es sich von dem unterscheiden muss, was es bezeichnet? Und dann hat man diesen Verweisungszusammenhang, der rekursiv wird und... Was erkennt man daraus? Ich meine, lese ich nicht in Ihrem Buch eine tiefe Unzufriedenheit mit einer so sozusagen Repräsentationslogik? Auch der Bezug auf Foucault deutet ja in ganz andere Richtungen.
Das klingt ja so, als hätte ich mich aus etwas herausgeschrieben, was mich angewidert hat. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, ich habe das Zeichen mit diesem Buch wiederentdeckt. Das Zeichen ist sozusagen das Atom der Kultur. Es ist der Grundbaustein der Kultur. Und es ist eine inzwischen wirklich übersehene und verlorene Einheit geworden. Ich möchte das Zeichen wieder stark machen. Das Zeichen, gerade an diesem Text vielleicht von Elfriede Jelinek, den ich in dem Buch auch bespreche, sie geht auf das Gedicht der Wegweiser ein, aus den Liedern der Winterreise von Schubert und Müller. Der Wegweiser ist ja das Zeichen bei Excellence, also wir würden heute sagen die Ampel oder so, aber der Wegweiser ist das Zeichen, das einen irgendwo hinweist und das einem eine Orientierung in der Welt ermöglicht. Aber auch das Zeichen ist auch das, was uns miteinander verknüpft, wie wir hier sitzen und miteinander reden. Also wenn wir diese Zeichen nicht hätten, säßen wir völlig beziehungslos in diesem Raum. Und die Bedeutung von Zeichen, also auch im Alltag, wenn wir über politische Kommunikation zum Beispiel reden, wissen wir auch, es geht immer weniger um genaue Inhalte. Man sagt immer, er hat damit ein Zeichen gesetzt und er hat das Zeichen kommuniziert, er hat das Zeichen. Also man zeigt praktisch so etwas in die Höhe, das ist irgendwie so etwas wie ein Schild, wenn wir miteinander kommunizieren. Es kondensiert sich in einem Zeichen, das man vermitteln muss. Es geht nicht um die Struktur der Inhalte und der Inhalte der komplizierten Sätze, sondern man gibt sich ständig auch Zeichen. Das alles sind Dinge, die man eigentlich wieder mal auspacken kann und wiederentdecken kann.
Und wie passt jetzt dann die wilde Semiose da hinein? Ist das eine Sehnsucht?
Ja, also die wilde Semiose zeigt, dass sich der Umgang mit den Zeichen nicht kontrollieren lässt. Und das ist wahrscheinlich doch der Impuls, der mich in dieses ganze Projekt hineingetrieben hat. Ich habe das Stichwort Strukturalismus schon genannt. Wenn man damit in meiner Generation anfing, und das war absolut sozusagen die Pflichtübung, was man lernen musste, dann kriegte man einen ungeheuer aufgeräumten Kopf. Ja, alles funktionierte sehr klar sortiert und es hatte alles seinen Platz. Und diese geradezu neurotische Ordnung des Strukturalismus hat völlig in Vergessenheit gebracht, dass die Zeichen sich in dieser Weise überhaupt nicht ordnen und kontrollieren lassen, weil nämlich Menschen mit ihnen immer wieder ganz anders umgehen, als es sich die Strukturalisten vorstellen. Das heißt, es gibt einen professionalisierten und disziplinierten Umgang mit ihnen. Also mit diszipliniert meine ich auch, dass es Fächer gibt, in denen gesagt wird, wie gelesen und wie gedeutet und wie verstanden werden muss. Und es gibt eben auch einen sehr unordentlich chaotischen und nicht domestizierbaren Gebrauch von Zeichen außerhalb. Damit meine ich, klar, jetzt mal ein Beispiel, ich komme ja von der Literaturwissenschaft und der Gegenstand meines Faches ist der Text. Ja, man liest Texte, also ich werde dafür bezahlt, dass ich Texte lese, die ich gerne lese. Das ist ja an sich ein Traumberuf schon mal. Aber mit dem Textelesen hat es auch eine gewisse Strenge auf sich. Man muss sie richtig lesen, darf sie nicht falsch lesen. Also als ich anfing zu studieren, das Erste, was einem alles abgewöhnt wurde, war, dass man sich mit einer Figur identifiziert, dass man sich da hinein investiert in diesen Text und dass man alle möglichen Gefühlsregungen dabei generiert. Also jeder emotionale Bezug zu dem Text war natürlich verpönt und tabu. Was man lesen und lernen musste, waren stilistische Verfahren, alle möglichen Strukturen des Textes aufzudecken. Und das ging immer auf einer Metaebene und es war sehr kompliziert. Und das war das professionelle Lesen, um das es ging. Aber das Lesen bezieht sich eben nicht nur auf Texte, die in meinem Fach dann eben auch Gegenstand werden, sondern der Mensch ist viel stärker auf Zeichen und Bedeutung ausgerichtet. Ich würde sagen, das ist eine anthropologische Universalie und eine Grunddisposition, die wir alle in uns haben. Wir können auch dort Zeichen lesen, wo gar keine Zeichen hinterlassen worden sind. Das heißt, alles auf dieser Welt kann immer auch zu einem Zeichen für uns werden. Wir können aus allem Bedeutung ziehen. Das ist das Merkwürdige an den Menschen, dass sie so viel Bedeutung aus allem herausholen, saugen geradezu können. Und dieses Bedeutungen saugen, generieren, produzieren, konstruieren, ist ein Teil unseres Wesens und damit springen wir über den Text hinaus und fangen eben auch an, die Welt, die Menschen und alle möglichen anderen Dinge zu dechiffrieren, die nie geschrieben worden sind.
Dann anschließend diese, Sie gehen ja, man muss sagen, man muss eigentlich sehr gelehrt sein, wenn man diese Bücher richtig wertschätzen will oder jetzt dieses Buch, also da gibt es eben einen großen Rückgang in die Geschichte, André hat es schon gesagt, und dann gibt es viele Ausblicke auf Theorie, die angenehme Seitenblicke sind, die also jetzt nicht weder rekonstruiert noch irgendwie dekonstruiert werden, sondern die mehr so kommentiert werden, so wie Sie das eben auch sagen. Und dann gibt es aber eingehende Beschäftigungen zum Beispiel mit Auslegungsphänomenen, die nicht so recht diszipliniert geworden sind oder die immer eine Offenheit bewahrt haben gegenüber diesem Überschuss, den Sie gerade gesagt haben, wie zum Beispiel die Renaissance-Verfahren mit der Ähnlichkeit oder die Bibelauslegung. Auch die Literatur selber wird ein bisschen von der Literaturwissenschaft befreit, indem auch dort das Wilde entdeckt wird. Also dieses Freilegen, das hat bei Ihnen einen ich möchte wirklich sagen, angenehm weisenden und vorweggehenden Charakter. Es ist kein Sturm auf irgendeine Barrikade namens beispielsweise Literaturwissenschaft. Sie sagen, das gibt diese disziplinierenden Versuche und bedauern das so ein bisschen, dass das so streng wird, weil es ja auch so unfruchtbar werden kann.
Ja, also da haben Sie schon wirklich was getroffen. Also mich hat in meinem Fach nie ein Lesemodus, eine Lesetechnik oder Strategie interessiert, die mich dazu zwang, im Vorhinein zu wissen, was ich aus diesem Text machen würde. Und das hatte ich bei der Beobachtung so um mich herum immer wieder ganz stark den Eindruck. Die waren unglaublich klug, unglaublich geschliffen, unglaublich differenziert, aber man wusste immer, was unten rauskam. Es lief also unweigerlich auf bestimmte Thesen hinaus, meistens, dass sich alles auflöst und am Schluss nichts übrig bleibt und so weiter. Das war eigentlich das übliche Ergebnis. Und das musste man auch nachweisen. Darauf musste man alles hin konstellieren. Und das alles, was irgendwie erwartbar war und was dann doch zu einer Art eine gewisse Mechanik bekam, das hat mich irgendwie immer abgestoßen. Und deswegen habe ich mich auch auf Nebenwege und Nebengleise begeben. Ich habe das sogar auch mal versucht und ich habe auch gemerkt, ich hätte das auch gekonnt, das so zu schreiben. Aber es hat mich eben einfach nicht interessiert. Deswegen habe ich mich auf Abwege begeben und bin auch in solche komischen historischen verwilderte Gärten.
Genau, wie kommt man denn auf Abwege? Man kann ja nicht absichtlich Abwege gehen.
Ja, da kommt
man verführt.
Oder? Ja, also Sie haben ja schon gehört, dass ich nicht nur Anglistik, sondern auch Ägyptologie studiert habe. Und das war schon eine ganz heilsame Schulung, mal etwas zu lernen, was nicht moderne ist, was über Europa hinausgeht und was einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat. Und angefangen bei den Schriftzeichen. Also wenn man Ägyptologie studiert, tut man das, weil man irgendwann Götter, Gräber und Gelehrte gelesen hat, was bei mir nicht der Fall war. Oder weil man einen Ägyptologen kennenlernt, was bei mir der Fall war. Aber das war nicht der einzige Grund. weil man eine Faszination hat für diese wunderschöne Schrift, die in Gestalt dieser Hieroglyphen daherkommt. Und wenn man grafisch interessiert ist, malt man da auch gerne. Also beim Chinesischen ist es vielleicht auch ähnlich. Jedenfalls hat mich das sehr angezogen. Und wenn man da sich schon mal hineinversenkt, dann wird es eine spannende Frage, dass man sich darüber klar macht, dass die Vermittlung der Sprache über die Schrift so etwas ist wie eine kulturelle Grundlage, die ganz, ganz vieles entscheidet. Ja? Also ob man in einer Kultur operiert mit einer Bilderschrift, also ikonischen Schrift, oder mit einer Alphabetschrift, das stellt ganz, ganz viele Weichen, die in die Köpfen und Seelen aller Menschen hineingehen, alles durchdringt. Und ich würde sagen, unsere Alphabetschrift prägt uns westliche Europäer dadurch, dass wir einen ganz starken Zug und Hang und Chance, Freisetzung hin zum rationalen Denken haben. Die Schrift ist so minimalistisch, so schlicht, so schnell zu lernen. Also kann man in knapp einem halben Jahr alles lernen und beherrschen. In China braucht man ein Leben und in Ägypten braucht man aber immerhin vielleicht vier Semester. Allein, ich meine jetzt die Schrift, die Sprache ist nochmal wieder etwas anderes. Und die Tatsache, dass man so abstrakte, einfache Zeichen hat, die jedes Kind sofort spielend lernt und in der man alles ganz schnell ausdrücken kann, zeigt, dass das eine unglaublich funktionale Beherrschung ist, dieses Mediums, durch das man hindurch auf den Inhalt dann sich konzentrieren kann. Man muss da nicht irgendwas Schönes aufbauen, was wie ein Vorhang ist, durch den das Gesagte kaum noch sichtbar ist, weil der Vorhang schon so viel Aufmerksamkeit verbraucht. Also es geht viel vom Zeichen in das Bezeichnete mit hinein. Also es ist ein ganz anderer Zugang zur Erklärung der Welt und zur Kommunikation. Und wenn eine Kultur jetzt so abstrakt gebaut ist auf so einer Schrift, dann ist diese ikonische Schrift, wird zu etwas wie das sehnsuchtsvolle Andere. Und das heißt, dass die Hieroglyphen innerhalb unserer Kultur immer mitgelaufen sind als ein Traum von einer anderen Welt, von einer anderen Kultur. Also dass durchaus in der Tradition des Anderen als das Faszinosum, also das, was das eigene Ich nicht ist, als Ergänzung und als eine imaginative Gegenwelt. Und das ging natürlich vollkommen übers Ziel hinaus, denn so fantastisch, wie sich die Europäer die Hieroglyphen vorgestellt haben, waren sie gar nicht, denn sie waren ja Lautzeichen, sie waren ja auch rational auf ihre Weise. Und sie waren ein durchaus auch leicht zu handhabendes Instrument, weil es eine Kursivschrift gab, die man mit dem Pinsel sehr schnell schreiben konnte, und eben eine Hieroglyphenschrift, die in Stein gemeißelt wurde, wo eben jedes Zeichen wieder voll gültig dastehen musste und sich auch niemals über die Zeit veränderte. Also kein Wandel aufzeigte. Also diese Doppelstruktur, sie hätten das gekonnt, sie hätten das auch in einfache Zeichen umsetzen können, aber die Pointe war, diese Bilder mitzunehmen, aber nicht als Geheimnisschrift, wie man sich das dachte, solange man die Zeichen nicht entziffern konnte, sondern durchaus auch, um Inhalte, Texte zu fixieren und zu kommunizieren.
Wie kam es eigentlich, dass die Ägypter ihre Schrift vergessen haben? Also wie kam es dazu, dass niemand mehr sie lesen konnte?
Ja, also die letzten, die diese Schrift noch praktizierten, waren Priester, die in den Spätzeittempeln lebten, und das waren Enklaven, drumherum war alles griechisch und kolonisiert, und es war ja so, dass alle die Ägypten dann besetzten und eroberten, fasziniert waren von dieser Schauseite, dieser Kultur und dem Stil, so dass sie sich alle die Kostüme der Ägypter angezogen haben. Also das ist das Interessante, dass die Besetzer, Eroberer, die Fassade der eroberten Kultur zu ihrem Stil gemacht haben, bis hin zu Kleopatra, zu den Römern und zu Caesar. Aber der Inhalt war verloren. Und bis hin zu Napoleon, kann man sagen, wurde Ägypten dann so zur Stilformel für den imperialen Stil. Also wer sich als Imperium drapierte, übernahm also Pylone und Obelisken und als Zeichen der Macht. Aber die Ägypter haben ihre Schrift in dem Moment verloren, wo sie eben nur noch in der Enklave der Tempel sozusagen selbstbezüglich wurde und da tatsächlich zu einer Art von Geheimschrift wurde. Damit ist sie dann auch erstarrt und es hat gedauert bis zu Champollion, der sie den Code ja geknackt hat, 1822. Aber man muss hinzufügen, Champollion hat keinen einzigen ägyptischen Text je übersetzt. Ja, er hat nur das Buchstabengefüge. Und es bedurfte dann der Grammatiker der Berliner Schule, um das Ägyptische zu erschließen. Nur, wir sprechen ja hier nicht über die Wissenschaftsgeschichte der Wiederfindung dieses verlorenen Wissens, sondern auch über die Faszinationsgeschichte. Und hier ist eben interessant, dass der Westen immer, also von den Griechen angefangen, über die Römer, immer auf diese Horapollon, also ganz frühe Quellen schon, immer auf diese Hieroglyphen gestarrt haben als das Geheimnis, als das andere der abendländisch-rationalen, durchkonstruierten Schriftkultur. Und diesen Geheimnisbezug haben sie auch nicht aufgeben wollen, nachdem Champollion alles abgeklärt hatte. Also da gibt es einen Brief noch von Friedrich Schlegel, der sagt, also auch wenn das stimmt, glaube ich es nicht oder ich kann es nicht gebrauchen, denn ich lasse mir doch die Hieroglyphen nicht zerstören, ja, durch diese Erklärung. Dann wurde ein neues Faszinationsmodell entwickelt, bis hin zum Stummfilm, kann man sagen, kam auch nochmal die Faszination der Hieroglyphe auf, als ein universales Zeichen, was alle Sprachen überwölbt, was die Menschheit verbinden könnte, sozusagen die Einheitssprache wiederherstellt durch eine Zeichensprache. Das glaubte man, sei mit dem Stummfilm, also einige glaubten das, nochmal hergestellt, dass wir jetzt wieder uns in diesem Medium generell verständigen.
Das ist auch ein Kapitel im Buch über den Stummfilm, wo man dann wirklich am Ende des Kapitels heftig bedauert, dass er nicht länger angehalten hat, sondern plötzlich wieder so ganz normal redend und geschwätzig wurde. Also ich muss jetzt einfach diese Geschichte, die mich schon seit Jahr und Tag fasziniert, kurz erzählen von Joseph de Guigne, der wirklich ein berühmter Orientalist am französischen Hofe war und im 18. Jahrhundert dann im Ernst die Theorie vertreten hat, dass die Chinesen Ägypter seien. Also im Ernst hat er gesagt, man sehe doch, die beiden Schriften sind doch sehr ähnlich, ja, und viel verschiedene andere kulturelle Gemeinsamkeiten gab es auch. Er vergaß hinzuzufügen, dass es die mit fast dem Rest der Welt alle gemeinsam waren. Und das Interessante war, er war sozusagen in Paris allein mit seiner Theorie, dass da ein Geheimnis ist und eine geheime Verbindung. Und er wollte vor allen Dingen auch sagen, dass die Chinesen ihre Geschichte, ihre sehr lange Geschichte quasi erfunden haben. Also er wollte, dass sie das erfunden haben, weil es ist viel schöner, eine lange Geschichte erfunden zu haben, als sie irgendwie einfach nur zu berichten. Und dann haben aber die Jesuiten, die ja damals schon in China lebten, ja, die haben durch die Post verzögert ein Jahr später davon Kenntnis genommen und haben dann heftig protestiert und hat gesagt, wie könnt ihr Gelehrten in Paris euch über diese Bücher beugen? Ja? Fragt uns doch mal, wir leben mit den Chinesen, ja? Wir können sie fragen. Da kommt dieses schreckliche redende Wesen. Ja? Und dann reden die einfach und erklären das alles und dann sind das einfach astronomisch belegbar, also wirklich authentische Geschichtsbücher. Damit ist der ganze Zauber weg. Ich meine, gut, die Kultur ist dann sehr viel älter geworden, ja, aber der Zauber ist dann weg. Und diese Spannungen, denen gehen sie immer nach. Also sie haben da auch ein Faible dafür, für Leute, die so einen Geheimnisvorbehalt haben.
Genau, und sie haben mit dem Zauber weg schon genau das Stichwort auch jetzt genannt. Es geht letztlich um Weltverzauberung und Weltentzauberung in diesem ganzen Prozess. Normalerweise sprechen wir hier von vormodern und modern und glauben auch, wir könnten da eine historische Zensur festlegen in irgendeinem Jahr. Bei Koselleck ist das immer 1770, die Sattelzeit, vorher ist alles vormodern und danach wird alles modern, als wäre das so ein einmaliger Umkehrprozess. Aber genau dieses Spannungsverhältnis wird eigentlich überall immer wieder hergestellt. Und diese Sehnsucht nach diesem Undeutbaren oder als deutbar weiterzuentwickeln, das wird immer wieder neu aufgelegt und dafür werden immer wieder neue Betätigungsfelder gefunden.
Das heißt also, Foucault hat auch Unrecht, wenn er sagt, das Zeitalter der Ähnlichkeit und so einer bestimmten Hermeneutik ist irgendwann mal vorbei und dann beginnt eine moderne Rationalität, die Disziplin und so weiter. Sie sagen, ja, das beginnt schon, aber das andere bleibt.
Genau. Und das, diese Spannungsverhältnisse sind so interessant und da kommen wir wieder zurück zur Literatur. Die Literatur ist letztlich auch ein Archiv, in dem man diese Geschichte dieser Spannung immer wieder auffinden kann. Also ich habe hier viele Textlektüren drin, also ich fange mit Shakespeare an. Kästchenwahl im Merchant of Venice, also die drei Kästchen, die man als Zeichentheorie deuten kann, weil sie ein Außen und ein Innen haben, genau wie das Zeichen damals auch vorgestellt wurde. Man darf entweder vom Äußeren aufs Innere schließen oder das auch nicht tun. Das ist nämlich das Geheimnis der richtigen Kästchenwahl, denn das Blei, die Außenseite des Bleis, enthält das Schmuckstück, das wirkliche Schmuckstück, das Bild der Geliebten. Und damit ist die Wahl gewonnen. Also das muss man trennen können. Wer glaubt, vom Gold aufs Innere zu schließen, der ist sozusagen rückständig, hat diesen Abstraktionsschritt noch nicht vollzogen. Aber auch ganz andere Texte, also wie Hofmannsthal, Schenders Brief zum Beispiel, ist da drin. Und aber auch Gegenwartsliteratur wie Paul Auster, Spurensuche in New York oder die Rekonstruktion der Ursprache in seinem City of Glass oder auch Jonathan Safran Foer, der Roman über das Trauma von 9/11. Also Extremely Loud and Incredibly Close, auch dieser Roman, der wie ein Detektivroman aufgebaut ist, da geht es auch nur um Zeichen und Spuren lesen. Und wenn man diesen Weg mal entdeckt hat, wird man sehr fündig und kann das auch in diese Geschichte mit einbringen.
Und wir haben ja überall Zeichen, letztendlich jetzt schon gehört, dass wir letztendlich in der Literatur Zeichen finden und auch die Faszination, wie es nun die Hieroglyphen quasi, also die sie ausstrahlen in einer gewissen Hinsicht, die halt wahrscheinlich auch die unterschiedlichen Konjunkturen der Hieroglyphen eben bestimmt haben, dass diese Faszination an dem liegt, was das Zeichen ausmacht, so verstehe ich sie zumindest, ja. Und wir sehen uns aber doch eigentlich überall umgeben von Zeichen. Also ich meine, wir haben, die Welt ist sehr bunt mittlerweile, wir haben überall, sie haben auch auf Logos aus der von Konzern verwiesen. Also wir sind komplett umgeben von diesen Zeichen. Wir senden selber Zeichen, indem wir Bilder von uns machen, permanent hinausschicken. Aber ist nicht eher die Frage dahinter, die Faszination, die dort ausbleibt, worin ist die denn begründet?
Die Faszination, die dort ausbleibt, also für mich bleibt die gar nicht aus. Was mich an diesen Logos interessiert, ist dieses Grundprinzip auch wieder, das Changieren von einem Extrem und von einem Pol in das andere. Also wir reden immer über Schrift auf der einen Seite und Bild auf der anderen Seite und haben dann ganz klare Dichotomien, wie das eine funktioniert, wie das andere funktioniert. Da kann man sehr viel drüber philosophieren. Aber man kann das auch anders sehen und man kann feststellen, dass zum Beispiel ein Logo eine Form von Schrift ist, die zum Bild geworden ist. Deswegen darf man das Logo nicht verändern, weil das ein Bild geworden ist und als Bild wiedererkannt wird und nicht als Schrift gelesen wird. Und dann kann man wiederum in der Welt der Reklamen und der Auslagen in den Geschäften und so weiter überall Schriftzüge finden. Und da sind die Werbedesigner auch sehr findig, wie man Schrift und Bild kombiniert, indem nämlich ein Buchstabe herausgenommen wird und in ein Bild zurückverwandelt wird und damit wir in dem Schriftzug auch ein Bild haben, was diesem Schriftzug dann wieder seine Einmaligkeit gibt. Ich habe da, glaube ich, das Bildbeispiel in dem Amsterdamer Flughafen.
Genau, Schiphol, eine Möwe.
Bei Fly jedenfalls. Und dann das Fly wird dann das Y mit einer Möbel geschrieben, die schon fliegt. Und das kann man eigentlich jeden Tag suchen und sehen. Das sind Dinge, die mich absolut faszinieren. Dieses Changieren zwischen Bild und Schrift. Das finde ich interessant, weil sich da auch so etwas wie eine Kreativität im Alltag ausprägt. Die Leute lassen sich immer wieder was Neues einfallen und das würdige ich sozusagen, wenn ich durch die Straßen gehe und mir Schriftzüge anschaue. Aber man kann auch zurückkommen nochmal zu der Spannung zwischen Schrift und Bild, denn man muss sich mal nochmal klar machen, wie unsere Alphabetschrift entstanden ist. Ganz einfach dadurch, dass man ein Bild, was man hatte, genommen hat und das so gedreht hat, dass man es nicht mehr wiedererkennen konnte. Also wenn man das Widder oder Rinderhorn, dass das Aleph mal war, dreht, ja, dann erkennt man nicht, dass es ein Horn war, dann wird es nämlich umgedreht zu einem A. Und so sind andere, auch das B, Bet für das Haus und andere Sachen sind so entstanden. Man dreht die Bilder, bis man sie nicht erkennen kann und dann kann man sie als abstrakte Zeichen werten. Aber nachdem man sie abstrahiert hat, kann man dann auch wieder aus den abstrakten, und genauso ist es geschehen, Zeichen des Hebräischen auch wieder Bilder lesen. Also man projiziert wieder Bilder in das, was man gerade entikonisiert hat. Also damit will ich hinweisen darauf, dass dieser Prozess der Oszillation zwischen dem einen und dem anderen nie stillgestellt wird. Ja, man kann immer in eine oder die andere Richtung zurück.
Also haben wir gar nicht so eine rationale Schriften, Sprachen, wie wir sozusagen von uns selbst annehmen. Also weil es ja letztendlich sozusagen wie Bildsprachen oder wie Bildschriften halt funktioniert und wir halt letztendlich auch diese wieder in solche transformieren können, indem wir die Wörter in andere
Logos umwandeln. Umgekehrt kann man schon sagen, es ist eine riesige Kulturleistung und eine Revolution, ein Bild so zu drehen, dass man es nicht erkennen kann, damit man es unabhängig vom Bild als ein neues Zeichen nutzen kann. Das ist eine riesige Revolution, eine Zeichenrevolution. Ja? Und das ist die Grundlage. Man hat sich ja nicht neutrale Zeichen ausgedacht, sondern man hat die, die man hatte, genommen, um sie neu zu werten.
Eine Frage noch dazu, nämlich eine Stelle, die mir sehr aufgefallen ist, was wahrscheinlich auch was damit zu tun hat, eben mit meinem Hintergrund in der Informatik. Und zwar, Sie verwenden einmal die Formulierung, dass wir Soundgäste der digitalen Kommunikationswelt sind, was daran liegt, also was Sie daran festmachen. Es kam irgendwie eine E-Mail an, die halt sozusagen Sie eingeladen hat zu einer Tagung und die war halt sehr unleserlich und dass sozusagen dass diese E-Mail, die zu einer Tagung war, die auch noch zur Intransparenz der Schrift stattgefunden hat, letztendlich sozusagen unfreiwillig das Thema halt auf den Punkt gebracht hat. Und wir halt daran erinnert werden, dass eben die Kommunikationsmedien, wie sie halt jetzt stattfinden oder wirken, dass die halt mit, wie Sie es nennen, Zeichenschrott arbeiten und den halt irgendwie verwerten und viel passiert unter der Oberfläche, was wir gar nicht mehr mitbekommen. Und die Frage, die sich mir da sofort gestellt hat, ist, Sie haben auf der einen Seite jetzt gezeigt, wir haben die Zeichen, die sich sozusagen in diese arbiträren Schriften halt verwandelt haben in einer gewissen Hinsicht. Wir haben diesen hohen Abstraktionsgrad. Auf der anderen Seite haben wir wiederum die Möglichkeit, dazwischen zu changieren. Mhm. Ja? Und nun kommen halt diese Maschinen, die Computer dazu, die halt tatsächlich eben einen Code brauchen, um halt zu funktionieren, die auf unsere arbiträren Schriften aufsetzen, die aber wieder so reformulieren, dass wir tatsächlich damit nichts mehr anfangen können. Und für mich stellt sich da die Frage, ob wir nicht in einer gewissen Hinsicht da so eine Art dritten Leser etablieren. Auch dazu noch als kleine Randnotiz, es gibt ja in der Literaturwissenschaft auch zunehmend die Anstrengungen unter dem Schlagwort der Digital Humanities, Texte durch Maschinenverarbeitung sozusagen, ich würde es nennen, alternativ zugänglich zu machen, neue Erkenntnisse herauszugewinnen, wie auch immer. Ist das vielleicht auch die Faszination, die dahinter steckt, aus der Sprache mehr rauszuholen durch diesen Computer, was man eben bei den Hieroglyphen ähnlich irgendwie vermutet hat?
Ja, also wirklich eine ganz spannende Frage und das hängt sicher alles sehr zusammen mit dieser neuen, mit dem neuen Interesse am Zeichen, denn diese Texte sind ja geschrieben worden in den 80er Jahren, als ich selber diese anfing, diese digitale Revolution so mitzuvollziehen in der Form, in der man das dann zu Hause machte. Erstmal hatte man eine Casio-Schreibmaschine, die schon einen kleinen Arbeitsspeicher hatte, und dann kamen die ersten PCs und dann machte man da seine Erfahrung damit. Und diese Erfahrungen waren eben die Teilhabe einer neuen Zeichenrevolution. Und also da gab es dann Kollegen wie Kittler, der diese so möglichst ganz intensiv als Revolution auch erfahrbar, sinnlich erfahrbar machen wollte, der uns immer zurief, acquire computer literacy, also wir sollten alles andere vergessen, wir sollten nur noch Programmierer werden, also wir sollten nicht mehr Germanisten oder Anglisten sein, sondern im Grunde Ingenieure werden. Das war die radikalste Wende, die da möglich war. Aber die anderen hatten auch also immer wieder Kontakt dazu, weil die Operationen ja nicht immer funktionierten und man wurde mit ganz viel Zeichenschrott, sage ich dir jetzt mal, konfrontiert, die von keiner Menschenhand erdacht sein konnte. Also es gibt ja diese mystische Figur des also das nicht von Menschenhand gemachte. Also A heißt nicht, Chairo heißt Hand, gemachte und so weiter. Also, und das ist eine religiöse Figur. Ja? Das ist so wie das Bild der Veronika, das Schweißtuch der Veronika. Das ist ein Bild, was nicht von einem Künstler gemacht ist, das ist vom Abdruck des Gesichtes selbst. Das ist das Auratische schlechthin. Und so ist eben auch ein Kunstwerk, was nicht von Menschenhand gemacht ist, das Auratische schlechthin. Bei dieser Struktur, ich nenne es mal Strukturschrift des Computers oder Zeichenschrott, können wir auch sagen, es ist nicht mehr von Menschenhand gemacht oder von Menschen gedacht, aber es ist jetzt nicht das Auratische schlechthin, sondern es ist die Frustration pur, weil wir damit gar nichts anfangen können. Also manchmal gibt es ja irgendwie einen Fehler, man druckt was aus und statt dass ein Bild oder ein Text kommt, kommen ganz, ganz viele Zeichen und die vermüllen dann auch noch, ich weiß nicht, 6 oder 7 Seiten, die der Drucker dann ausspuckt und immer dieselbe komische Schrift, also den Teppich von Zeichen, Sie kennen das vielleicht alle oder ich bin die Einzige, die solche Pechaugenblicke erlebt hat. Wenn man das aber dann mal ernst nimmt und sich das anguckt, dann sagt man wirklich, hier ist etwas zerbrochen. Der Kontakt zu dieser Schrift ist verloren gegangen. Ja, zu diesen Zeichen habe ich jetzt keinen Kontakt mehr und der ist nicht mehr lesbar. Zum Glück wird ja alles noch in unsere Alphabetschrift übersetzt und wir haben ja eine Mensch-Maschine, das Interface und eine Schnittstelle, die uns alles wieder anthropomorphisiert, sodass wir immer wieder vergessen können, dass das unterirdisch uns nicht mehr zugänglich ist. Jetzt aber der Punkt mit den Digital Humanities. Das ist der Versuch, das als eine Chance zu sehen. Nämlich einen möglichst entfremdenden Blick zu bekommen, der eben gerade nicht der Menschenblick ist, sondern den Blick der Maschine jetzt sich eigen zu machen, die Maschine gucken zu lassen, weil die Maschine genau das sieht, was die Menschen nicht sehen. Menschen sind ja vollkommen gepolt auf das, was ihnen ihre kulturellen Rahmen, ihre Wünsche alle geben. Wir projizieren ja eher, als dass wir sehen. Wir wissen immer schon, was wir suchen und so weiter. Und die Digital Humanities sagen dann, ja, also jetzt sind wir mal wirklich neutral. Also die Objektivität der Wissenschaft fängt jetzt überhaupt erst an. Wir haben sie entanthropomorphisiert. Es gibt keinen sehnsüchtigen Blick mehr. Und wir können jetzt ganz objektive Daten produzieren. Die Frage ist jetzt nur noch, wir haben jetzt die objektiven Daten. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist die erschließenden Fragen, auf die diese Daten dann eine Antwort sein sollen. Das haben wir noch nicht hingekriegt. Den Zusammenhang zwischen den klugen Fragen mit den Resultaten, die wir vor Augen haben, wenn wir die ganzen Kurven und all das sehen. Also da haben wir noch ein bisschen dran zu tun. Es ist nicht so einfach, dass wir einfach sagen, je weniger menschlich dieser Blick ist, desto erschließender oder neuer oder aufregender ist er.
Also weshalb mir halt dieser Gedanke auch kam, also an einer anderen Stelle, Sie hatten es auch schon erwähnt, der Text mit von Jelinek, dass eben der, also wo es eben da auch darum geht, dass der Verlust der Lesefähigkeit in der Welt quasi, ja, dass der uns orientierungslos macht in unserer eigenen Welt und wir aber tatsächlich ja durch solche Technologien auch wieder Orientierung gewinnen. Auf der anderen Seite eben auch zunehmend die Spuren, die wir hinterlassen, auch gedeutet werden. Da kam auch sozusagen das Stichwort des Deutungswahns. Also was kann tatsächlich das, was ich auch deuten kann, inwiefern kann mir diese Aussage, die ich aus der Deutung heraushole, tatsächlich weiter behilflich sein, was ja zum Beispiel bei einer statistischen Datenanalyse oder ähnliches eine Frage letztendlich ist, ja. Dass wir eben in dieser Bewegung halt zunehmend einfach den Freiraum verlieren. Also wir erzählen Geschichten über uns selbst anhand von Medien, anhand von Texten, die wir schreiben und veröffentlichen, aber wir verlieren halt immer mehr die Möglichkeit, tatsächlich eben eine intime, private Erzählung zu formulieren, nämlich so, wie es der Text von Krakauer oder zu der Fotografie, dass man eben tatsächlich, dass die Fotografie eben nicht das abbildet, was der Mensch ist, dass wir die Zeichen, die wir setzen, eben nicht die sind, die wir eben über Fotografien oder Ähnliches entäußern, sondern tatsächlich das, was wir von uns selber erzählen und das, was wir aus unserem Leben machen. Ist das ist das ein Verlust, den wir da erleben, oder ist das eine Notwendigkeit in der Entwicklung der Technologien?
Ja, also das war eine andere Stufe in der Entwicklung der Technologie, das war die Fotografie.
Das stimmt, ja, aber trotzdem.
Richtig, aber es ist natürlich, es ist parallel in der, genau in der Struktur, wie Sie sagen. Nur das hatte noch bei Krakauer noch. Das hatte bei Krakauer noch den Charakter einer Verlusterfahrung, weil die gespeicherte Information in der Fotografie ist eine Scheinwahrheit oder eine Scheinerinnerung, weil sie, wie er sagt, von dem Porträt der Großmutter jede Rüsche ihres Gewandes festhält und alles genau abbildet, aber letztlich uns über diese Großmutter gar nichts sagen kann. Und eine Anekdote oder eine Geschichte oder ein Rezept oder eine geerbte Brosche wäre eigentlich ein direkterer oder inhaltsreicherer und affektiverer Zusammenhang mit dieser, mit diesem Leben, was es nicht mehr gibt. Also das ist einfach die Frage der Exteriorität oder Exkarniertheit, also von Fotografie, die sich nicht wieder verwandeln lässt in wirkliche Erinnerung, nicht rückverwandeln lässt. Also da gibt es Grenzen, die durch technische Speichermöglichkeiten entstehen, denn die Apparate können für uns sehr viel speichern, nur und sie halten es vor und sie konservieren es, aber um es wieder aktiv zu machen, müssen wir es neu beleben. Also da muss etwas Neues dazukommen, es muss wieder zurückgeholt werden.
Es muss gelesen werden können. Ja, also das gibt in dem Buch sehr schöne Passagen über das Lesen, auch in Ihren sonstigen Werken haben Sie da eine Faszination dafür entwickelt, dass das Lesen eben nicht nur ein Dekodieren ist, sondern sehr viel mehr, dass viel an der Materialität der Oberfläche hängt und man auch dadurch immer wieder eingeladen wird. Das passt wunderbar in eine Bibliothek, die ja Texte auch in vielfältigen, sehr materiellen Formen kennt. Ich wollte sagen, ich stelle jetzt noch eine Frage, aber bereiten Sie sich schon mal vor, wir haben dann ein Mikrofon, was rumwandert und wir können dann also auch das Publikum beteiligen. Ich nehme an, dass da Interesse besteht. Ich wollte mal etwas provokativ fragen, obwohl ich das eigentlich gar nicht so richtig möchte oder so. Vorhin wollte ich fragen, wo bleibt die Aufklärung? Ja? Wo bleibt sozusagen der Durchblick? Ja? Wo bleibt die Klarheit? Warum müssen wir dauernd ins Dickicht der Zeichen? Können wir nicht endlich mal raus? Und was ist die Aufgabe einer Literaturwissenschaftlerin? Vielleicht die Frage. Also weil Sie vorhin gesagt haben, es sei so ein wunderbarer Job und man würde da immer nur lesen.
Ja, also als Literaturwissenschaftlerin habe ich wirklich einen schönen Job, dass ich lesen darf. Aber was ich auch von Anfang an getan habe, ich habe diese Grenzen des Textes auch überschritten. Schon einfach mit der Frage, okay, ich lese hier, aber vielleicht das, was ich hier mit Blick auf den Text tue, tue ich vielleicht auch in dem Moment, wo ich den Text aus der Hand lege und rausgehe aus dem Haus und plötzlich Zeichen lese, ja, und irgendwelche Spuren aufnehme oder irgendwas mir aus verschiedenen Merkmalen eine Geschichte zusammendeute über Leute, die vielleicht da an mir vorbeigehen oder im Zugabteil neben mir sitzen und ich schnappe ein paar Dinge auf und ich rekonstruiere etwas über ihr Leben. Wenn man ein neugieriger Mensch ist, klingt man sich sofort ein und stellt Zusammenhänge her und verbindet das und erzählt sich Geschichten über Leute, die man nicht kennt, aus dem bisschen, was man so generieren kann.
Es wäre meine andere Frage gewesen, ob Sie eigentlich Hercule Poirot sind. Ja? Denn das ist jemand, der auch genau das macht, was Sie beschrieben haben. Der läuft herum, liest alle diese Zeichen, erfindet Geschichten und entdeckt irgendwen als Mörder.
Ja. Ich muss dazu sagen, es gibt eine Gattung von Texten, die ich überhaupt nicht lese, sind Krimis. Ja? Ich bin kein Krimi-Autor. Hängt damit zusammen, dass meine Lesezeit knapp ist und ich also ja hohe Ansprüche an diese Texte stelle, die ich dann lese und die ich dann sehr langsam lese, gern auch zwei- und dreimal lese, meistens dreimal lese. Also ich habe ein sehr intensives Verhältnis zu meinem Lesestoff und ich lese nie einfach so runter, und um einfach die Zeit zu vertun. Und das tun, glaube ich, die Krimi-Leser gerne. Oder sagen wir, die wollen nicht ihre Zeit vertun, aber sie genießen die Zeit, die sie frei haben für solche Lektüre. Also so würde ich mal sagen. Fahren in Urlaub und nehmen sich so einen Stapel Krimis mit. Also das funktioniert bei meinem Zeitbudget leider nicht, und so dass ich also nicht Spurenleser bin. Aber ich würde sagen, ich bin Spurenleser auf der Metaebene. Ich beobachte ständig, wie das alles funktioniert. Ja? Und sozusagen diese Meta-Beobachtung ist das, was die verschiedenen Kapitel in diesem Buch auch zusammenhält. Also weil mich, ich nenne das den Homo interpres, der Mensch, der immer bereit ist, aus irgendwelchen kärglichen Spuren sofort Zusammenhänge zu erschließen. Das geht ja so weit, wenn man irgend zu einer Veranstaltung geht, man sieht eine Person, man denkt sofort, die geht auch zur selben Veranstaltung. Also man hat irgend so immer so untergründige Narrative, die springen an und man erkennt Dinge wieder. Sind wir vielleicht nochmal bei dem Punkt, was dieses Lesen auch produziert. Es produziert natürlich ein Weltverhältnis der Resonanz. Also Sie sprechen jetzt von Aufklärung. Da würde ich mal sagen, wir können unterschiedliche Weltverhältnisse mal vergleichen. Es gibt das Weltverhältnis der Aufklärung, da müssen wir alles durchleuchten und in die Strukturen zerlegen und verstehen, wie es funktioniert. Dann gibt es das Weltverhältnis vielleicht der Beherrschung, da möchte man alles regeln und kontrollieren können. Es gibt das Weltverhältnis der Entfremdung, da fühlt man sich kalt in einer Umwelt, die einem gar nichts sagt. Und dann gibt es, Hartmut Rosa nennt es, ein Weltverhältnis der Resonanz. Das ist eine Form der Einstimmung, dass man plötzlich irgendwie auf Zeichen reagiert. Und dieses Reagieren auf Zeichen kann natürlich pathologische Züge annehmen. Da muss man aufpassen, dass man nicht auffällig wird. Dann machen sich die anderen Sorgen über einen. Aber grundsätzlich ist das natürlich die Grundspannung unserer Aufmerksamkeit, die wir haben, und die Fähigkeit, Dinge zu verbinden, sind wir wieder beim Verbinden und beim Zeichen, die uns überhaupt in der Welt situieren und in der Welt agieren lassen. Und auch sozusagen Geschichten mitnehmen, Erinnerungen festigen können über diese Form der Beobachtung und Aufmerksamkeit. Also wir könnten das auch unter dem Aspekt der Aufmerksamkeit vielleicht besprechen, was wir hier zum Thema haben.
Schönes Stichwort. Gibt es schon Fragen, die jemand stellen möchte? Traut sich erstmal keiner. Was ist das mit der Aufmerksamkeit? Ist das ein von Ihnen, also ich bin ein großer Fan von Psychologie in der Aufmerksamkeit, da gibt es ein Buch um 1900 und eigentlich ist das ein sehr vernachlässigtes Gebiet. Ja? Dabei ist es eine wunderbare Kunst, eben sozusagen sensibel zu werden für die Zeichen und das, was schmutzig ist auch. Ja? Und wollen Sie das weiterentwickeln?
Genau, also es geht um unsere Wahrnehmungsrahmen, können wir auch sagen. Ich benutze in dem Buch den Begriff des Deutungsrahmens und zeige auch, wenn man einen klaren Deutungsrahmen hat, dann kann man die Welt unendlich falsch lesen. Da hat der Henry James eine schöne Geschichte dazu geschrieben. Die heißt The Turn of the Screw, wie eben eine Person, eine Gouvernante, einen Deutungsrahmen auf ihre Zöglinge wirft und damit also ganz verheerende Dinge anrichtet. Es gibt auch natürlich das schöne Beispiel der Leserinnen, die so viel gelesen haben oder so intensiv gelesen haben, dass sie die Welt, die sie dann betreten, nur noch mit den Augen dieser Lektüre sehen und das alles einordnen in das, was sie gelesen haben, und diese Differenz zwischen Lesen und Welt nicht mehr erkennen. Da gibt es auch ein Kapitel über den Roman Northanger Abbey von Jane Austen darüber, also die aus ihrem Roman nicht mehr rauskommt und aber in dem Roman lernt, das zu überwinden. Also das sind Deutungsrahmen, und Wahrnehmungsrahmen sind ganz wichtig, weil sie überhaupt die Möglichkeit herstellen, dass wir eine Achtsamkeit entwickeln und bei einer Sache stehen bleiben. Also Wittgenstein hat ja mal gesagt, wo andere weitergehen, bleib ich stehen. Und Musil hat beschrieben, wie wir an vielen, vielen Dingen vorbeigehen, die wir nicht sehen, obwohl sie uns im Wege stehen. Und das sind die Denkmäler. Er sagt, Denkmäler im Stadtraum ist das Erste, was ausgefiltert wird von der Wahrnehmung. Das sind eigentlich Zeichensetzungen von monumentaler Stärke und großer Affektivität. Und die haben sich Bildhauer Mühe gegeben, da sind Inschriften drauf. Und da will jemand dauerhaft im Gedächtnis der Nachwelt bleiben. Aber die Leute gehen an diesen Dingen vorbei und würdigen sie keines Blicks und haben eben einen Wahrnehmungsrahmen, der das alles ausfiltert, weil sie nur auf das achten, was sie auf ihren Wegen brauchen. Und weil es so stabil und so fest steht, ist es sofort graue Materie sozusagen, an der der Blick vorbei gleitet.
Aber ist es immer so, dass der Wahrnehmungsrahmen so eine Art natürliche, anthropologische Primitive im Sinne von erster Haltung ist und der Deutungsrahmen später kommt? Oder ist nicht gerade bei der Wahrnehmung fremder Kulturen, zum Beispiel der ägyptischen oder der syrischen, manchmal der Deutungsrahmen regelrecht im Wege, wenn es um die Entwicklung des Wahrnehmungsrahmens geht?
Ja, das Entscheidende ist, dass sich beide Rahmen ständig auch ändern müssen. Und durch den Bruch des Rahmens, durch den Wechsel des Rahmens, werden Dinge sichtbar. Ja, immer, wir sind auf Dinge eingestellt und eingeschossen und fixiert und erkennen alles wieder. Aber wenn wir diesen Rahmen wechseln, sehen wir alles neu. Und man kennt das auch, man kommt aus einem Museum raus, hat Bilder angeschaut und tritt wieder auf die Straße und plötzlich sieht man das mit den Augen der Künstler, die diese Bilder gemalt haben. Plötzlich achtet man auf das, was man auf den Bildern gesehen hat. Das ist so wie etwas, wie eine Erfrischung des Blicks, der plötzlich möglich ist, weil man anders sehen gelernt hat. Und wir brauchen diese Wahrnehmungsrahmen, aber das Entscheidende ist, dass wir sie auch immer wieder verändern können.
Doch.
Ja, vielen Dank für den Vortrag und die anregende Unterhaltung. Meine Frage ist an Sie, Sie haben von Ihrer Begeisterung für die Zeichen gesprochen, auch wenn Sie durch die Straßen gehen und zum Beispiel in der Werbung das Spiel mit den Zeichen beobachten können, auch die Kreativität. Haben Sie da auch ein kritisches Moment gegenüber diesem Spiel, dieser Variation und auch dieser Fülle und Flut der Zeichen, die uns, wenn wir auf die Straße gehen oder wenn wir uns einfach nur umblicken, umgibt und überfällt in gewisser Weise auch? Also inwieweit gibt es da auch eine andere Seite der Münze, der Begeisterung für die Zeichen?
Ja, vielen Dank. Es ist eine sehr gute Frage. Ich habe mit meinen Studierenden in Konstanz im Jahr 2001 oder so, ich glaube, das war das Jahr 2001, einen utopischen Roman geschrieben, der in Amerika im Jahr 1880 geschrieben wurde, aber im Jahr 2001 spielt. Also wir haben den Roman dann in dem Jahr, das heißt Looking Backward, gelesen von Bellamy. Und in diesem Roman wird beschrieben, ein Amerika, utopisch, in dem die Städte voll gekleistert sind mit Reklame. Also das war jemand, der irgendwie Kapitalismusgegner war, und der sah das kommen, dass in Amerika die Werbung eigentlich die wichtigste Botschaft, die Bibel sozusagen, der Gesellschaft werden wird und dass sich auf der Ebene der Werbung sozusagen die Leute überschreien würden. Und obwohl es damals sicher das noch gar nicht gab, hat er das sozusagen in seinen utopischen Roman genau in diesem Sinne schon eingebaut. Ein anderes Beispiel, was mir dazu einfällt, ist Virginia Woolf, die ihren Roman Mrs. Dalloway beginnt ziemlich am Anfang kommt das vor. Sie geht durch die Straßen und sie sieht am Himmel ein Flugzeug, was das Wort Toffee in die Luft schreibt. Und das habe ich auch in meiner Jugend noch gesehen, dass Flugzeuge Buchstaben in die Luft schreiben. Und das sind irgendwelche Toffee, heißt irgendwie Bonbons und oder irgendwelches anderes. Persil stand da an dem Himmel und bis es sich wieder so auflöste. Und es war selbstverständlich, dass dieser Kondensstreifen da auch noch, der Himmel auch noch beschriftet werden musste. Also es war nichts mehr ausgespart. Und das geht jetzt nicht mehr aufgrund eines anderen Umweltbewusstseins, das es dann damals nicht gab. Da durfte man auch den Himmel noch beschreiben. Also natürlich hat es seine Grenzen. Ich spreche aber jetzt eher auch von der Seite der Produktion, dass es auch Menschen geben muss, die sich so etwas einfallen lassen und dass man das auch wertschätzen kann. Natürlich kann man die Rahmenbedingungen in Frage stellen, das ist absolut genau richtig und wichtig.
Das führt vielleicht zur Frage, die ich schnell zwischendurch stellen will, nach der Rolle der Kunst und der Künstler.
Ja, wir haben gerade über die Wahrnehmungsrahmenwechsel gesprochen. Und das ist genau die Rolle der Künstler. Die sind wahrscheinlich wirklich dazu da, dass sie uns ständig umerziehen können, was unser Blicken, unser Wahrnehmen, unsere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit angeht. Sie können uns umpolen, sie können uns auf Dinge aufmerksam machen, die wir nicht gehört, nicht gesehen haben. Das sind Dinge, die in der Mainstream-Gesellschaft keinen Anklang finden oder natürlich in der Werbung sowieso nicht vorkommen, die wir aus unserem Alltag verdrängen und die sie uns dann durch Installationen und unterschiedliche Formen von Interventionen ins Bewusstsein holen können. Also das ist ja immer stärker eigentlich die Rolle von Kunst geworden, dass sie unseren Horizont nicht nur erweitert, unsere Wahrnehmung nicht nur vertieft und erweitert, sondern dass sie auch verändert ganz stark. Und von daher ist das ist eine zentrale Funktion.
Ich würde gerne noch ein bisschen daran anschließen an Ihre Forschungsthemen, die Sie sonst behandelt haben, also gerade kollektives und kulturelles Gedächtnis. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir alle Teil von Symbolgemeinschaften sind, frage ich mich, inwieweit auf der einen Seite Sie davon ausgehen, dass das Individuum als Rezipient eine Rolle spielt, also auch eine Verortung des Individuums, derjenige oder diejenige, die dann sozusagen Belebung aktiv dazu beihilft. Ich weiß nicht, ob ich das ausdrücken soll, aber ja, welche Rolle spielen denn zum Beispiel, also ich habe auch das Gefühl, dass eben Kulturwissenschaften sehr stark Medienwissenschaften geworden sind, aber für mich ist es auch schwierig, das zu trennen. Also ich denke, das hat auch seine Berechtigung und ich frage mich dann immer, welche Rolle spielen zum Beispiel Affektivität oder Immersion, um zum Beispiel tradierte Bedeutung subversiv zu verändern. Und das ist eigentlich die eigentliche Frage, inwieweit sind das denn, oder haben Sie Erklärungen für den Wandel von Bedeutung? Also ich weiß, dass gerade Vorstellungen wie Archiv und Kanon und eben die Stabilisierung durch Institutionalisierung das sehr gut erklären. Aber für mich ist die Frage, wenn der Umgang mit den Zeichen nicht kontrollierbar ist, was haben Sie dazu zu sagen, ob es eben ein Monopol der Lesarten gibt, wie bestimmte Symbole gedeutet werden sollen? Und ob Sie vielleicht denken, dass es durch diese neuen Medien auch eine Art Demokratisierung der Zeichen gibt oder eine Beschleunigung des Bedeutungswandels oder was Sie dazu sagen würden. Das sind einfach nur so meine Gedanken gewesen, die mir gekommen sind, als ich Ihnen zugehört habe.
Ja, vielen Dank. Ein ganzes Paket. Ich möchte erstmal was klarstellen. Also Ich bin überhaupt nicht gegen Medienwissenschaft, sondern ich verstehe meine eigene Arbeit auch als Medienwissenschaft. Ich würde nur eben sagen, Medien sind nicht nur neue Medien, sondern auch alte Medien. Und wenn ich mich für Schriften interessiere, ist das auch ein Teil der Medienwissenschaft. Gerade unter dem Aspekt, dass wir es mit einem Code zu tun haben und diesen technischen Fragen, die da alle mit reinspielen. Also das ist genau meine Welt. Also wenn ich sage, heute ist Kulturwissenschaften fast gleich Medienwissenschaft, ist es einfach nur eine Beobachtung, die ich mir selber mache tatsächlich. Damit kommen wir aus. Es genügt eigentlich, wenn wir das so gleichstellen. Und dann sehe ich, weil ich ja jetzt schon ein paar andere Phasen noch durchgemacht habe, dass eben es vorher eine Phase gab, da kann man gar nicht auf Medien, da war alles Text. Da gab es das Wort Medien gar nicht. Ja? Und davor gab es eben eine Zeit, da war alles Zeichen. Und ich wollte nur sagen, diese Dinge zeigen, wie sich, das würde es auch nicht Paradigmenwechsel nennen, sondern überhaupt den Wandel der Aufmerksamkeit der Forschung und der Theoriebildung selber. Wir unterliegen auch ständig einem Wandel. Und das heißt aber nicht, dass man eben nicht, und das war der Anlass, warum ich jetzt über diese frühere Phase spreche, es nicht absolut auch reizvoll und sinnvoll ist, also wieder aus der heutigen Ära zurück in eine frühere zu springen und gucken, was man in der heutigen Ära damit machen kann. Also ich will keine dieser Annäherungsformen oder Definitionen unserer Fächer irgendwie damit delegitimieren. Nein, ich will nur sagen, so hat sich das ereignet. Jetzt haben Sie angesprochen die Frage nach dem Verhältnis von Individuum und diesen Symbolkonstellationen, in die man eintritt. Also ich würde sagen, da gibt es auch in der deutschen Sprache die Hilfe, dass wir ja von ich sprechen können und von wir. Und die ganze Geschichte des kulturellen Gedächtnisses beginnt ja eigentlich dort, oder der neuen Gedächtnisforschung beginnt dort, wo man den Begriff des Gedächtnisses löst vom Individuum, wo es ja immer schon zu Hause war und auch weiterhin zu Hause ist, und neuerdings auch noch bezogen wird auf Gruppen. Ja. Und da gibt es dann die Sorge, okay, dann ist dieses neue Gedächtnis, was ein Gedächtnis einer Gruppe ist, offenbar ein homogenes, kompaktes Gruppengedächtnis. Das ist, was womöglich aus dieser Gruppe auch noch emaniert. Also das ist natürlich alles Unsinn, sondern diese Gruppe macht sich dieses Gedächtnis zurecht, mit Hilfe von Medien, deswegen brauchen wir sie eben so dringend, und Zeichen. Und es ist natürlich auch nie homogen, weil jedes Ich in diesem Wir anders repräsentiert ist. Aber ohne dieses Wir könnte auch ein Ich gar nicht existieren. Also wir sind auch immer Teil der Gruppen, denen wir uns anschließen oder in die wir hineingeboren sind, ohne uns zu entscheiden, ob wir uns ihnen anschließen wollen oder nicht, wie Familie, Generation oder auch Nation. Nicht? Das sind ja, die sucht man sich gar nicht aus, in denen ist man schon immer mal drin. Aber man hat auch viele selbstbestimmte Gruppen. Und dieser Zusammenhang von Ich und Wir und diese Interferenzen zwischen diesen machen dann dieses Gedächtnis aus. Und es macht das Gedächtnis natürlich auch heterogen und unterschiedlich in der Perspektive jeweils von dem Ich ausgesehen, von dem man das betrachtet. Und jetzt noch die zusätzliche Frage nach, was war der letzte Punkt noch? Stichwort?
Ich glaub, die Demokratie.
Also ach ja, das Monopol. Das Monopol der Lesart. Ja, also ich habe hier ja jetzt heute Abend nichts erzählt, was irgendwie in die Richtung eines Monopols einer Lesart geht. Im Gegenteil habe ich gezeigt, geht gar nicht, weil die Menschen so gepolt sind, dass sie sich überhaupt nicht unter eine Lesart zwingen lassen können, weil sie von aus sich heraus immer diese Unterschiedlichkeit der Zeichenfähigkeit haben und jeder kann etwas anders deuten. Also die Deutungs Aktivitäten und Varietäten lassen sich gar nicht stillstellen. Natürlich gibt es immer den Versuch, das zu tun, ja, aber man sieht ja schon auch immer die Stillstellung und Fixierung von einem macht dann auch wieder die Verflüssigung von etwas anderem möglich. Also die Stillstellung eines Textes zum Beispiel, der vorgegebene, wichtige, kanonische Text wird, erzeugt dann eine Fülle von Kommentaren, ja, die alle dann wieder sich an diesem Text abarbeiten. Und so ist es sicher, dass etwas, was fixiert wird, auch immer gleich auf einer anderen Ebene wieder verflüssigt und verändert wird. Also da, man kann diese Dinge nicht stillstellen. China jetzt zum Beispiel ist natürlich ein Land, was aus unserer Perspektive extrem homogen aussieht. Wir dachten also, China, das ist alles eins so. Und alle sehen sie gelb aus und ziemlich ähnlich. Und was wir jetzt gelernt haben, es gibt 56 Ethnien in diesem Land, ja, von dem es allerdings eine Majorität gibt und 55 Minoritäten. Das ist natürlich auch schon ein heikles Verhältnis. Aber dass man immerhin in einem Museum diese 55 Minoritäten ausstellt, ist jetzt schon wieder ein Zeichen, das ist ganz neu, eines Kulturbewusstseins, was da neu aufkeimt nach der Kulturrevolution, wo man alles ja reduziert hatte auf eine Wahrheit. Dass es so etwas wie Vielfalt, kulturelle Vielfalt gibt, die auch geschätzt wird. Und ein so großes Land wie China kann natürlich nicht gar nicht anders als sehr heterogen sein und auch ganz unterschiedliche Sprachen zum Teil auch haben. Nur ob das anerkannt wird oder ob das sozusagen sehr dirigistisch vereinheitlicht wird, das ist jeweils dann die Frage. Aber dass es in sich divers ist, ist inzwischen in China auch sehr anerkannt, um das jetzt mal an diesem Beispiel zu erklären.
Sie haben von den Deutungsrahmen gesprochen und davon, dass man sie immer verändern muss. Also jetzt gerade auch nochmal darüber, dass es vielleicht Mächte gibt, die versuchen, die Deutungsrahmen zu monopolisieren, was an anderer Stelle wieder zu Verflüssigungen führt und so weiter und so fort. Und hier vorne wurde gesagt, vielleicht wird der Wechsel der Deutungsrahmen beschleunigt durch die neuen Medien. Und dabei frage ich mich, verlangt nicht die Idee, dass Dinge Bedeutung haben, also dass Dinge irgendwie einen Zeichencharakter haben, auch danach, dass sie objektiv eben auf etwas bedeuten, also auf etwas verweisen, was einen eigenständigen Charakter hat. Und inwiefern bedarf es nicht, wenn wir überhaupt Dinge verstehen wollen, auch eines gewissen die Dinge in Ruhe lassens, eines Stillstellens derselben, was man vielleicht auch verlernt, wenn man den Wechsel der Deutungsrahmen so weit beschleunigt, dass das schlussendlich zu sowas wie einer Art Zeichensolipsismus wirkt, wenn man die Deutungsrahmen immer schneller verändert und dabei schlussendlich doch irgendwie nur noch sich selbst meinen mit dem Zeichen, was man dann liest. Also denken Sie, dass es dieses Bestreben geben muss, so dieses Kontemplative im Zeichenlesen, wenn ich es so vielleicht mal ein bisschen sentimental nennen kann?
Ja, also das Kontemplative im Zeichenlesen spielt in dem Buch eine große Rolle. Ich unterscheide da zwischen Reading und Gazing. Ich versuche das im Deutschen mit dem Wort Starr, habe erstmal das Wort Starren ausprobiert, das ist aber gar nicht gut, habe dann Staunen dafür gesetzt. Also genau darum geht es. Aber während Sie sprachen, wollte ich noch einen anderen Begriff hinzufügen zum Deutungsrahmen. Und das ist der Begriff, der jetzt wirklich in unserer Gesellschaft eine riesengroße Rolle spielt, ist der Begriff der Deutungshoheit. Also davon ist permanent die Rede. Man kann kaum einen Tag überstehen, ohne nicht, dass jemand anderen seine Deutungshoheit streitig machen möchte. Ich glaube, das ist im Moment unser allgemeines Reizklima in der Gesellschaft. Und das Wort hat eine unglaubliche Geläufigkeit gewonnen. Worüber Sie sprachen, das würde ich eher in dem Begriff oder veranschaulichen an dem Begriff der Paradigmenwechsel. Man kann ja sagen, dass die Kulturwissenschaften ja durch sehr viele Turns mobilisiert wurden. Und das Problematische an diesen Turns ist, dass es eigentlich ein Imperativ ist, all das zu vergessen, was wir wussten, und jetzt alles anders zu machen. Und das war aber im Grunde völliger Unsinn, denn letztlich lässt sich jeder Turn mit jedem anderen Turn wunderbar kombinieren. Und so muss man es auch machen. Man lernt durch den Turn eine neue Sicht. Da haben wir wieder den Wahrnehmungsraum, der sich plötzlich öffnet. Wir haben immer an die Zeit gedacht. Jetzt haben wir den Spatial Turn. Plötzlich überlegen wir uns, was sind eigentlich Orte, was bedeuten sie, wie schaffen wir sie und wie setzen wir sie nicht einfach voraus. Also das war eine ganz wichtige Erweiterung unseres, aber natürlich hat dann nicht alles andere aufgehört, was wichtig war. Aber genau so werden sie vermarktet und so werden sie auch in den Bildungsinstitutionen, also in den Universitäten, gepusht. Und man muss dann diesen Paradigma anhängen, sonst ist man nicht mehr in, weil man dann nicht signalisiert, dass man gerade an der Spitze der Front agiert. Also da muss man unbedingt dagegen halten und immer wieder auch den Studierenden klar machen, ihr sucht euch das aus, womit ihr am besten arbeiten könntet. Und das ist natürlich jeweils eine Erweiterung der Perspektive, aber nicht ein Schwenk, ja, der das Auslöschen und das Vergessen des Vorangegangenen befehligt. Denn das ist ja im Grunde eine Zensur, die man sich dann auch selber auferlegt.
Ich würde nochmal den Gedanken der Kritik anknüpfen wollen, an der Werbung, jetzt mal an der Schrift prinzipiell. Es gibt ja bei Platon im Phaedrus diese Schriftkritik, wo er sagt, mit der Schrift verliert der Mensch eigentlich viel mehr, als er gewinnt. Ivan Illich hat es später aufgegriffen mit dem Gedanken, dass aus den Zeichenschriften ein Alphabet geworden ist, was immerhin noch behaucht werden musste, weil es keine Vokale kannte. Und dann hat jemand es geschafft, eine Schrift zu entwickeln, die sozusagen die Rede abbildet, die dann vollkommen beziehungslos in einem Buch steht und von jedem x-beliebigen Menschen gelesen werden kann, ob er das soll oder nicht, ob sie das soll oder nicht. Und wir hatten ja schon mehrfach das Wort Revolution gehabt, was Sie auch gesagt hatten, in Bezug sozusagen auf die technischen Erweiterungen. Jetzt habe ich einen Rechner, der Dinge schreiben kann, die ich schon gar nicht mehr lesen kann. Also das ist eine nächste Abstraktionsstufe. Das ist vielleicht was total Tolles und ich komme gar nicht ran. Revolutionen haben ja die unangenehme Eigenschaft, dass sie auch Opfer hervorbringen. Wir konnotieren das meistens positiv in bestimmten Bereichen. Revolution ist toll, aber es gibt ja immer auch Opfer. Und was ist denn jetzt sozusagen das Opfer dieser Abstraktionsebenen, die mit der sozusagen Vereinheitlichung und Versachlichung, Abstraktion der Zeichen verbunden sind? Also ist das so ein Verlust an Weltbezug, an Beziehungsfähigkeit? Gibt es da so eine Kritik in Ihrem Buch? Mhm. Ich habe es da noch nicht gelesen.
Also ich denke, da ist schon etwas drin in dem Buch, was darauf antwortet. Es zeigt nämlich, dass es genau wie Sie sagen, es gibt diesen stetigen diese Abstraktionsdynamik, den Zug in diese Richtung. Aber wenn Sie sich jetzt im Moment das Buch wird unhandlich, völlig unsinnlich. Ich war gerade auf einer Tagung über das Buch als Gegenstand, als haptischer Gegenstand. Und da haben wir uns genau darüber unterhalten. Und was überhaupt nicht passiert, ist, dass wir einen Ablösungsprozess haben oder Ersetzungsprozess, wie im Sinne dieses Paradigmenwechsel. Jetzt war erst das, dann kommt das nächste. Es gibt hier keine lineare Linie, die sich durchzieht, auch kein Determinismus dieser Evolution. Sondern es gibt jede Menge Kompensationserscheinungen oder Gegenbewegungen. Und die kann man in der Form, in der Texte inzwischen und Bücher gemacht werden, ablesen. Ich nenne hier jetzt mal Reinhard Jirgel, den Autor, der ja seinen eigenen Schreibcode erfunden hat. Und zum Beispiel das Alphabet, was wir alle kennen, ganz anders benutzt, mit ganz vielen diakritischen Zeichen, die wir normalerweise nicht in unserem Schriftbild haben. Da sind also Ausrufezeichen unmittelbar vor dem Buchstaben oder alle möglichen Dinge sind da drin. Und man muss eigentlich erstmal jedes Jirgelbuch erstmal 40 Seiten buchstabieren, um den Code zu lernen. Und dann kann man ihn transparent lesen. Das heißt, nicht transparent, man hört dann die Leute. Denn er macht das ja damit akustische, auch Schallelemente. Das heißt, die Sinnlichkeit, gerade diese Lektüre, angereichert wird. Er macht das ja nicht als Verschwörung ästhetische Barriere für den Leser, der dann abgeworfen wird, so wie Joyce mit seinem dritten Kapitel von Ulysses, wo jeder rausfliegt, weil es zu schwierig wird, sondern bei Jirgel ist es wirklich der Versuch, in die Lektüre den Schall dieser Sprache, dieser unterschiedlichen dialektalen Färbung einzubauen, und das gelingt ihm damit. Und das andere Beispiel ist Jonathan Safran Foer, den Roman, den ich schon erwähnt habe. Das ist unglaublich, wie dieser Roman aussieht. Das sieht nicht mehr aus wie ein normaler schriftlicher Text, der quillt über vor sinnlicher sozusagen Dingen, die einen anspringen. Ja, da wird eine Seite ist mit unterschiedlichen Farben Kuli Namen aufgeschrieben. Geht es darum, dass jemand einen Kuli gekauft hat und halt auf so einem Zettel so verschiedene Kulis in verschiedenen Farben aus. In diesen schwarz-weißen Text wird so eine farbige Seite eingelassen. Außerdem wird der Text plötzlich schwarz. Die Buchstaben werden immer enger und dicker. Also die nehmen einen bildlichen Charakter ein. Also da kommen wir wieder zur Re-Ikonisierung der Buchstaben. Das Bild macht sich wieder breit, die Farben greifen in einen Schwarz-Weiß-Text ein. Also wir haben im Moment ein Explodieren der Pagina des Buches in der Literatur. Also das Buch verändert sich. Und zwar macht nochmal so richtig auf sich geltend in einer Situation, wo alles eigentlich immer abstrakter wird.
Gut. Ich habe noch eine Frage. Sie hatten jetzt von Zeichen gesprochen und dann den neuen Folgen, was Text wäre und dann Medien. Aber ist nicht Text und Medien schlussendlich nur eine Form von Zeichenvermittlung? Weil der Text fungiert ja immer wieder als Zeichen. Also deswegen verstand ich jetzt diese Differenzierung da nicht. Also weil selbst wenn ich von einem Text rede, ist das nur eine Präsentationsweise in dem Fall. Also es sind ja faktisch immer Zeichen, ob ich nur fotografiere oder sonstiges. Deswegen habe ich jetzt diese Differenzierung da nicht verstanden.
Deswegen erkläre ich es nochmal. Sie können das auch gar nicht wissen. Ich erzähle Ihnen das jetzt mal aus meiner sehr viel längeren autobiografischen Perspektive. Ich sage, am Anfang spielten Zeichen eine große Rolle. Wir haben Zeichentheorie gelernt. Peirce und diese ganzen Sachen. Dann kam die Literaturwissenschaft mit ihren Texten. Also der Begriff, ja, natürlich sind die Zeichen auch im Text drin. Aber Sie müssen auch mal verstehen, das ist der Rahmen, der Deutungsrahmen, der vorgegeben ist. In dem Fall ist der wissenschaftliche Rahmen. Man spricht nur über Texte. Ich will Ihnen erklären, was ich damit meine. Man sprach nie über Bücher. Man sprach nie über Ausgaben. Man sprach nie über die Frage, was ist eigentlich ein Buch? Auf diese, was wir jetzt gerade machen, das Buch verabschiedet sich ja gerade aus seiner Monopolstellung in unserer Kultur durch die digitalen Kindle und andere Lesemöglichkeiten. In dieser Phase passiert was ganz Spannendes. Das Buch macht wieder aufmerksam auf sich, was es ist. Ich habe gerade an zwei Tagungen nacheinander teilgenommen. Das eine war die Buchtagung, von der ich gerade sprach. Das andere war eine Tagung über Leseverhältnisse. Worüber ging es da? Über zum Beispiel das Xerografieren, ja, als eine ganz neue Strategie. Man konnte Bücher auseinandernehmen, man konnte Kapitel mit nach Hause nehmen. Also das muss man sich erstmal klar machen, irgendwann passiert sowas zum ersten Mal. Dann ist das Buch schon mal auseinandergenommen. Oder, aber es ging um dicke Bücher, es war ein Vortrag, dicke Bücher. Ja. Ein anderer, was heißt es, das Gewicht, ein Buch mit dem Gewicht in der Hand zu haben. Solange das Paradigma Text in der Literaturwissenschaft im Mittelpunkt stand, hat doch niemand gefragt, wie schwer ein Buch ist. Man hätte gesagt, er spinnt doch völlig. Oder ein anderer Vortrag ging über das Thema heiße Umschläge. Es ging über Buchcover. Ja? Wer hätte je über Buchcover damals nachgedacht? Das ist die Verpackungsform, die sinnliche Erscheinungsform des Buches spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Und dass man überhaupt über die Geschichte dieser Bücher nachdachte und fragte, wie kommen die eigentlich in unsere Bibliothek? Seit wann stehen die da? Seit wann sind die als Klassiker gewählt und wertgeschätzt? Welche Geschichte steht dahinter, dass wir überhaupt den Text haben, den wir immer nur noch Text nennen? Das ist ja die allerletzte abstrakte Verflüchtigung dieses Zeichenkonglomerats, den wir Text nennen. Das ist ja vollkommen unsinnig. Ja? So war die Literaturwissenschaft aufgebaut. Alle diese Themen gab es nicht. Und jetzt kommt eine völlig neue Phase, in der wir plötzlich, natürlich Medien, das sind alles so große Megabegriffe, die sind in sich abstrakt, aber wenn Sie mal fragen, was konnten wir in dem Rahmen jeweils denken und was war alles ausgeschlossen, das ist der Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte. Wie bitte? Ja, gut. Also, dann habe ich mich jetzt nicht verständlich. Der Punkt ist ja, wir können nur in Zeichen denken, aber das Zeichen ist immer schon ein Baustein, eine Einheit. Also auch das Buch ist ja voller Zeichen. Das ist ja irgendwie auch eine Trivialität. Darüber brauchen wir auch nicht weiter lange uns zu unterhalten. Die Zeichen brauchen wir. Die Frage ist, wie ernst nehmen wir diese Zeichen als Zeichen? Brauchen wir Theorien, Konzepte, Rahmungen, um den Charakter von Zeichen als Zeichen, die jetzt nicht gleich ein Text sind und nicht gleich ein Medium sind, ja, nochmal genauer in den Blick zu nehmen. Es geht einfach um die Fokussierungsunterschiede, die wir haben, die jeweils mit diesen unterschiedlichen Forschungsorientierungen verbunden sind. Dass es logisch genauso ist, wie Sie sagen, darüber diskutieren wir nicht. Da haben Sie völlig recht. Natürlich, ohne Zeichen kein Text und ein Text ist auch ein Medium. Letztlich ist es alles eins. Aber die Geschichte, in der sich das alles entwickelt hat, die ist ein bisschen anders gelaufen.
Schönes Schlusswort. Über Logik diskutieren wir hier nicht.
Nein, die brauchen wir nicht, weil wir uns da einig sind.
Also das war ein wunderschönes Plädoyer, auch jetzt am Ende dieses Gesprächs, das natürlich immer den Anfang eines anderen Gesprächs bedeutet, Aleida Aßmann zu lesen, denn wir werden sie ja nun nicht jeden Mittwoch hier haben. Ich darf noch darauf hinweisen, dass der Thomasus-Club sich am 13. Januar wieder trifft mit einer Seeräuber-Utopie von Daniel Defoe. Das wird dann, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Heute Abend kann es hier durchaus noch weitergehen. Die Bar ist noch geöffnet, es gibt Wein und Bier. Und wir danken aber jetzt erstmal ganz herzlich unserem Gast von heute Abend, Aleida Aßmann.